Es wurde sehr viel darüber gesprochen, weil es etwas Spektakuläres war, was komplett Neues, eine schwarze Piste hochzulaufen, auf Langlaufskiern. Dann gab es noch am Abend vorher, wurde noch diskutiert, sollen wir Felle aufziehen? Also ich glaube, wir können uns auf ein sehr spannendes und eine sehr offene Tour de Ski heuer freuen.
Also da glaube ich, da wird es vielleicht auch ein paar geben, die dann explodieren. Vielleicht sind das ja Chancen.
Und dann kam Jochen Behle, unser damaliger Bundestrainer, zum Herrn und hat gesagt, Tobi, das reicht. du läufst jetzt nur noch hinterher.
She happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo, hallo. Hier sind wir wieder. Die Feiertage vorbei und schon wieder kommt She happens um die Ecke. Wir hoffen, ihr habt diverse Weihnachtsessen, Familienbesuche und unser etwas extravagantes Weihnachtsspecial gut verdauen können. Und wir melden uns jetzt schon wieder, weil Wintersport keine Pause und wir schauen uns an die Tour de Ski. Mein Name ist Moritz Batscheider und mir zugeschaltet Transalpin heute wieder. Einmal von der Seiseralm Corinna Horn.
Hallo.
Und einmal, ich sitze im Allgäu, auch aus dem Allgäu, minimal an anderer Stelle, Vinzenz Geiger.
Servus.
Und natürlich mussten wir uns darum kümmern, dass wir irgendwen auch noch hier reinbekommen in diese Tour de Ski Vorschau, der tatsächlich Ahnung von der Materie hat. Und dementsprechend sind wir sehr froh, dass er sich die Zeit genommen hat, kurz nach den Feiertagen. Hallo Tobi Angerer.
Hallo, grüß euch, servus.
Eine Frage, die sich mir aufgedrängt hat von vornherein, wenn wir dich da haben. Jetzt zum Thema Weihnachten und Feiertage. Wie schwer ist denn die Umstellung, wenn man jahrelang als aktiver Langläufer quasi kein Weihnachten hat, weil Tour de Ski und bis kurz vorher ist man unterwegs und dann muss man sich auf einmal mit der ganzen Familie und Essen und Weihnachten beschäftigen. Ist das sehr schwierig?
Nein, mittlerweile ist es nicht mehr schwierig. Ich meine, es liegen jetzt doch schon einige Jahre zwischen Karriereende und jetzt und ich mache es immer so, wenn ich merke, es wird zu viel daheim, dann gehe ich einfach langlaufen und das macht dann auch riesig Spaß. Aber dann haben wir auch die Kinder dabei. Also wir versuchen, dass wir viel draußen sind, auch während der Weihnachtsfeiertage, neben den weihnachtlichen Aktivitäten auch viel zu machen. Von dem her alles gut und ich habe den Übergang gut geschafft.
Sehr schön. Coco und Finz, ich habe jetzt euch gar nicht gefragt, ihr die Feiertage auch gut rumgebracht.
Bestens.
Man kann sich nicht beschweren. Gab viel Essen, aber so muss es ja sein.
Sehr schön. Zum Thema Aktivitäten noch kurz vor Weihnachten, Tobi, stand zum vorerst letzten Mal wieder der Skiweltcup in Dresden an, wo du ja auch involviert warst. Und dann hast du danach auch noch als, ich weiß nicht, wie Funktion lautet, Schirmherr, Coach, wie auch immer, die Schülerwoche auf Ski noch betreut. Wie lief das denn?
Ja, das ist ein richtig cooles Projekt, was halt im Rahmen des Ski-Weltcups in Dresden stattfindet, dass der Schnee nicht nur für den Weltcup dann dort liegt, sondern im Nachgang eben auch noch genutzt wird für eine Schulsportwoche, wo wir mehrere hundert Kinder auf Ski bringen. Und das sind Erstklässler bis zur dritten Klasse. Die stehen teilweise das allererste Mal auf Skiern. Und das macht riesig Spaß, da geht das Herz auf, wenn du siehst, mit welchen glänzenden Augen die dastehen. Und es geht auch Anfang des Jahres gleich nochmal weiter. Wir haben dann in der ersten Januarwoche eine weitere Schulsportwoche. Letztes Jahr ist ja Corona-bedingt ausgefallen, aber dieses Jahr ja, haben wir Gott sei Dank die Möglichkeit, dass eine weitere Woche stattfinden kann. Und ja, man muss es einfach durchbringen, einfach der Kinder wegen. Die haben einfach, die können nichts dafür, dass es solche Beschränkungen eben auch teilweise gibt. Und deshalb ist es halt umso wichtiger, dass wir die Kinder hier auf Ski in den Schnee bekommen. Und tolles Projekt, bin ich immer wieder gerne dabei. Und das ganze Team drumherum ist einfach mega.
Also ist es schon so eine Herzensangelegenheit von dir, den Kindern gerade auch in der Corona-Pandemie jetzt vielleicht nicht nur den Sport, sondern vor allem auch den Langlauf einfach näher zu bringen?
Ja, also das, ich meine, ich versuche nach wie vor, der Langlauf ist mein Leben und ich versuche das einfach an möglichst viele Menschen weiterzugeben, viele zu erreichen. Und es ist ein toller Sport, er findet draußen statt an der frischen Luft und der Vinzi wird es auch bestätigen, wenn man auf Ski draußen steht, es gibt halt einfach nichts Schöneres und von dem her bin ich da eigentlich, seit ich meine Karriere beendet habe, setze ich mich da sehr dafür ein, dass wir eben möglichst viele Kinder in den Schnee bekommen. Ja, so bin ich einfach und das mache ich gern und da bin ich zu 100% einfach dabei.
Ja, du hast gerade gesagt, den Schnee nutzen nicht nur für den Weltcup. Das erscheint einem ja umso sinnvoller, ob dieses Paradox, dass die ganze Idee hinter dem Skiweltcup Dresden ist ja, den Langlauf zu den Leuten in die Städte zu bringen und dann durch die Corona-Situation man in einer leeren Stadt da seine Runden dreht. Das ist schon skurril einfach. Wie ist da dann die Stimmung vor Ort? Weil ich stelle mir das noch viel skurriler vor, als jetzt zum Beispiel, gut, Großveranstaltung im März, die WM in Oberstdorf, was ja trotzdem ein Dorf ist und du bist nicht im Herz einer Großstadt.
Ja, das ist natürlich nicht schön, sage ich mal, vor allem auch für die Veranstalter, die so viel Zeit investieren, die so viel Geld investieren, um es auch den Sportlern ja perfekt zu bereiten. Und wenn man das dann sieht, dass dann eigentlich in Anführungsstrichen dann nur die Volunteers und die Helfer dastehen, ist es halt einfach sehr, sehr schade und man merkt einfach, was der Zuschauer für Emotionen transportiert und für eine Atmosphäre den Sportlern bietet. Und das ist halt jetzt sehr schade, dass die letzten beiden Jahre das im Endeffekt unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden musste. Aber nichtsdestotrotz haben sie das Beste draus gemacht. Es waren tolle Wettkämpfe, es war wirklich super Sport geboten. Und wie gesagt, im Nachgang mit der Schulsportwoche, glaube ich, haben wir noch viel, viel Gutes tun können oder können dann nach wie vor noch viel Gutes tun. Und von dem her, ja, haben sie das super gemacht. Und jetzt schauen wir einfach, was die Zukunft bringt. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal wieder eine Neuauflage.
Das wäre mit Sicherheit schön. Wir wollen aber natürlich auch schauen, was die ganz nahe Zukunft bringt und über die Tour de Ski sprechen. Und da hast du mit Sicherheit auch einiges zu erzählen, aber trotzdem, um vielleicht, weil wir auch immer wieder geschrieben bekommen, es gibt doch auch viele Leute, die sich hier für Langlauf interessieren, die uns zuhören, die aber noch nicht so vertieft drin sind. Und für alle diese Leute, die sich die vergangenen 15 Jahre nicht so intensiv mit Tour de Ski beschäftigt haben, um die kümmert sich die Corinna, die hat nämlich eine kleine Reise durch die Geschichte der Tour de Ski gemacht.
Seit vielen Jahren gilt die Tour de Ski als jährliches Highlight der Langlaufsaison. Was als Versuch begann, Elemente der Tour de France auf den Skilanglauf zu übertragen, führte in der Saison 2006-2007 zu einem völlig neuen Wettkampfformat. Doch was kaum einer weiß, die Idee dazu entstand bei einer Saunatour in Oslo, wie der ehemalige Langlaufrenndirektor und Tourgründer Jürg Kapohl erzählt.
Nach meinem ersten Winter habe ich gefunden, der Langlauf-Weltcup fällt irgendwie ein Highlight. Das ist jedes Wochenende gibt's Rennen, aber das ist eigentlich wirklich egal, wo das ist. Und es ist mit dem Vorsitzenden vom Langlaufkomitees, Herr Weger Ölwang, bin ich bei ihm daheim gewesen in Oslo. Wir haben dann eine Saunatour gemacht und wir haben angefangen überlegen, was können wir machen mit dem Langlauf.
Angelehnt an die Tour de France der Radsportler entstand also die Idee eines Mehretappenrennens auf Ski. Der eigentliche Premierenort, das tschechische Nové Mesto, hatte im Dezember 2006 zu wenig Schnee und wurde ersatzlos gestrichen. Aus dem zweiten Tourort, der bayerischen Landeshauptstadt München, wurde der Ersatzpremierenort. Oberstdorf, Asiago und Waldifirme folgten. Tobi Angerer krönte sich bei der Premiere als erster und bisher auch einziger deutscher Langläufer zum Sieger der Tour. Ja! Wer bei der Tour nach konstanten Austragungsorten sucht, findet lediglich Waldifirme mit der Bergankunft auf der Alpe Chamise als fixen Bestandteil. Einzige Gastgeber sind aus dem Etappenplan verschwunden. Nové Mesto, Prag und Asiano waren nur in den Anfängen dabei. Oberhof von 2008 bis 2014. Auch der Sprint im Münchner Olympiastadion blieb ein einmaliges Erlebnis. In den Jahren 2009 bis 2012 wurde die Tour lediglich in zwei Ländern ausgetragen.
Unsere Philosophie oder unsere Strategie sind drei Länder und das wollen wir auch möglichst bald wieder zurückgehen. Und es sieht jetzt auch, dass wir in der Schweiz sind. Die haben das Commitment gegeben und das heißt, es werden Deutschland, Schweiz und Italien. Und dann kommen wir eigentlich unserer Strategie wieder nahe.
Mit Val Müster und der Lenzer Heide im Wechsel kamen 2012 zwei neue Austragungsorte hinzu. Auch die Anzahl der Etappen variiert dabei jedes Jahr zwischen 6 und 9, je nachdem, ob es eine WM, Olympische Spiele oder gar eine meisterschaftsfreie Saison gibt. Mit 9 Etappen in 11 Tagen erreichte die Tour 2012 ihr Maximum, sagt Tobi Angerer.
Ja, das ist auf jeden Fall grenzwertig gewesen, also was hier abgelaufen ist. Man merkt es jetzt auch, man ist jetzt zum Schluss auch gar nicht mehr so richtig bei der Sache, weil es ist jeden Tag einfach nur Rennen, Essen, Schlafen. Nichts anderes und irgendwo funktioniert es dann nur noch wie eine Maschine.
Zu den großen Gewinnern der Tour zählen definitiv die Polin Justyna Kowalczyk und der Schweizer Dario Colonia. Beide gewannen die Tour jeweils 4-mal. Mit 22 Jahren ist Johannes Klebo der bislang jüngste Tourgewinner. Und Jessica Diggins konnte in der vergangenen Saison als erste Nicht-Europäerin gewinnen.
It means so much. I think it's so cool for our country to show that it's possible.
In den vergangenen Jahren musste sich die Tour immer wieder mit Kritik auseinandersetzen. Sie habe am Prestige verloren, müsse sich neu erfinden oder bräuchte neben der Alpe Chamise gar ein zweites Aha-Erlebnis. Dass die Tour selbst bei Top-Athleten keine uneingeschränkte Priorität mehr genießt, zeigt auch dieses Jahr wieder Therese Johaug. Um sich besser auf die Spiele vorbereiten zu können, lässt sie auch dieses Jahr die Tour aus.
Ja, wir haben jetzt gerade schon gehört, die Tour de Ski findet dieses Jahr zum 16. Mal statt. Die Premiere, den Premierensieg ging damals an dich, Tobi, 2006. Wie viel Erinnerungen hast du noch an deinen Toursieg damals?
Ich habe noch viele, viele Erinnerungen. Eigentlich nur schöne. Man könnte eigentlich ein Buch drüber schreiben. Es war ja ein komplett neues Format, was damals entstanden ist, um den komplettesten Skilangläufer und die kompletteste Skilangläuferin zu suchen. Über 10 Tage, 8 Etappen von Sprint über Distanzrennen, Massenstartrennen und dann so als besonderer Abschluss, dann sollst noch eine Skipiste hochlaufen, die sehr, sehr steil ist. Und das hat uns eigentlich irgendwie von Anfang an gefesselt. Also mich persönlich, wo ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich gesagt, genau das ist meins. Das nehme ich mal als Ziel vor, das zu schaffen, vielleicht einmal als Erster dort oben anzukommen. Und und ich habe auch diese Bilder noch vor Augen, wie wir im Olympiastadion in München auf der ersten Etappe gestartet sind an Silvester. So einen ganz kurzen Sprint, der ging dann eigentlich ziemlich in die Hose. Also ich glaube, ich war irgendwo in die 40, habe mich nicht qualifiziert für die Heats. Dann haben schon einige geschrieben, Angerer hat die Tour verloren, obwohl es eigentlich erst gerade losgegangen ist. Und so hat sich das einfach von Etappe zu Etappe fortgeführt und jeder Tag, jedes Rennen hat irgendwie seine Geschichte geschrieben. Und also ich erinnere mich sehr, sehr gern dran zurück.
Ja, ich fand es auch echt lustig. Ich habe mich die letzten Tage ausführlich mit der ersten Tour beschäftigt. Und damals, als das erste Mal die Alpe Chamise hochgelaufen wurde, hat auch Efi Sachenbacher-Steele zum Beispiel gesagt, da läuft sie nie wieder hoch. Das war das schlimmste Rennen, was sie jemals gemacht hat. Und du hast zum Beispiel gesagt, ja, war schon hart, aber hast es dir eigentlich schlimmer vorgestellt. War das erste Mal, wo du da hochgelaufen bist, vielleicht noch das wenigste Mal schlimm im Vergleich zu den Jahren, die darauf kamen?
Kann sein, weil man natürlich nicht weiß, was auf einen zukommt. Und meistens ist es, wenn man das erste Mal irgendwo am Start ist, ist weniger schlimm, als wenn man dann das schon ein paar Mal erlebt hat. Und bei uns war es so damals, kann mich noch gut erinnern, ich meine, diese Schlussetappe, es wurde sehr viel drüber gesprochen, weil es halt was Spektakuläres war, was komplett Neues, eine schwarze Piste hochzulaufen auf Langlaufskiern. Wie sieht das vor allem technisch aus? Bringen wir da überhaupt alle Sportler hoch? Dann gab es noch am Abend vorher, wurde noch diskutiert, sollen wir Fälle aufziehen? Das war auch noch so ein Thema. Aber das hat mich irgendwie alles nicht berührt, weil, und das war das Gute, wir haben das im Vorfeld schon trainiert. Wir waren auf der Taublitzalm zur Vorbereitung auf die Tour de Ski und dort sind wir dann schon Skipisten hochgelaufen. Und ich habe eigentlich gemerkt, dass das gar nicht so schlimm ist. Man braucht eigentlich nur einen guten Rhythmus. Man muss den 2-1er ein bisschen kürzer laufen. Und ich wollte definitiv vermeiden, in diesen Trainerpendel zu gehen. Also den habt ihr ja bestimmt auch schon mal gesehen, wo man so...
Schwangerschaftsschritt.
Ja, hast du jetzt gesagt. Okay. Und das war eigentlich so mein Plan. Und ich habe gemerkt, ich fühle mich da eigentlich ganz wohl. Von dem her habe ich das Thema Schlussanstieg auf die Seite geschoben, habe gewusst, das kann ich. Aber es waren ja davor noch 5 Etappen zu laufen. Das heißt, ich bin eigentlich in diese erste Tour de Ski so reingegangen, wirklich von Tag zu Tag, von Etappe zu Etappe zu denken. Viele andere meiner Konkurrenten, die waren eigentlich besser in Form oder die waren zumindest genauso gut wie ich. Vielleicht sogar einige besser. Aber die haben vielleicht auch den mentalen Fehler gemacht, dass sie schon sich am ersten Tag Gedanken gemacht haben, wie komme ich am Schluss diesen Anstieg hoch? Und den habe ich eigentlich komplett beiseite geschoben. Ich habe gewusst, das kann ich. Ich konzentriere mich aber jetzt erstmal auf das andere. Und dann haben wir am, ich glaube, das waren 2 Tage vom Schlussanstieg, sind wir dann einmal mit dem Auto hochgefahren zur Mittelstation von der Alpe Cermis und sind dann auf Langlaufskiern runtergefahren. Da gibt's ja einen Beitrag vom Bayerischen Rundfunk. Und da haben wir schon gemerkt, ne, bringen wir gute Geschwindigkeiten zusammen. Also das ist recht steil. Und so haben wir uns eigentlich die Alpe Cermis angeschaut. Von oben nach unten. Und 2 Tage später sind wir es dann von unten nach oben gelaufen.
Was macht mehr Spaß?
Hat Spaß gemacht. Also in beide Richtungen hat es Spaß gemacht.
Aber wahrscheinlich, wenn es dann auch ganz gut läuft über die Tour, dann, wenn man dann im Flow ist, dann geht es wahrscheinlich der letzte Anstieg auch nochmal leichter, wie wenn man jetzt sich jeden Tag schon verkopft und denkt, oh, ich muss mir jetzt vielleicht was aufsparen für den letzten Tag, dass ich da auch noch heil hochkomme.
Ja, natürlich ist immer mal so der Gedanke da, aber ich habe halt wirklich versucht, den komplett wegzuschieben. Also ich war gut in Form, ich habe natürlich auch das nötige Quäntchen Glück auch gehabt, das brauchst du, wenn du so ein Mehrtages-Etappenrennen gewinnen willst, weil das Material muss stimmen. Wir waren ja dann, zweite, dritte Etappe war ja in Oberstdorf im Ried draußen und dann war ja richtig tiefster Winter, hat es geschneit und da war die eine Etappe, war ein Skiathlon über 30 Kilometer, da hatte ich einen Sturz, dann hat mich der Axel Teichmann hat mich dann wieder an die Spitzengruppe rangeführt, weil der kurz hinter mir war und dann so Dinge brauchst halt dann auch, also dass dieses Quäntchen Glück einfach auch hast, dass da gerade dann um dich jemand rum ist, der dich wieder nach vorne bringt. Also wir haben da schon auch sehr als Team agiert. Dann war ein Tag drauf, ein 15 Kilometer Einzelstartrennen bei kompletten Schneefall, 0 Grad. Und da sind viele mit No-Wax-Skiern gelaufen. Wir haben es mit Wachs probiert. Wir haben eine sensationelle Wachsmischung gehabt, die damals der Uwe Bellmann mit seinem Team vorbereitet hat und haben am Ende Platz 1, 2, 3 in dieser Etappe erreicht. Hat der Franz Göring gewonnen, René Sommerfeld war Zweiter, ich war Dritter. Und da haben wir dann eigentlich schon auch den Grundstein für das spätere Top-Ergebnis auch als Team gelegt. Wir hatten ja dann 3 in den Top 10 am Ende der ersten Tour de Ski.
Jetzt haben wir schon über 2 Standorte gesprochen. Was sagst du denn zu den 3 Stops dieses Jahr? Also sprich Lenzerheide, Oberstdorf und offensichtlich Val di Fiemme.
Ja, ich finde es gut. Also man versucht einfach wirklich, und da muss man ein bisschen vielleicht da Richtung Vier-Schanzentournee denken. Tradition muss sich natürlich auch erst über viele Jahre entwickeln. Aber wichtig ist auch, dass man feste Standorte hat. Das heißt, Schweiz ist immer in Abwechslung Lenzerheide und Val Mystère. Dann bist du Oberstdorf, ist ein fester Bestandteil seit vielen, vielen Jahren der Tour de Ski. Normalerweise in Jahren, wo jetzt kein großes Ereignis ist, ist Toblach ja noch mit dabei. Und dann geht's nach Val di Fiemme, wo dann weitere 2 Rennen sind. Also ich glaube, das ist wichtig, um so ein Format dafür für alle zugänglich zu machen, damit sie ja was damit anfangen können, ist es wichtig, dass du ja Standorte hast, die fest im Kalender verankert sind.
Aber wäre es eine Idee, weil das Ganze ist ja offensichtlich sowieso von vornherein eine Anlehnung an die Tour de France, sich vielleicht Gedanken zu machen zum Start, so wie ihr mit München damals beispielsweise gedacht, jetzt wo Dresden rausfällt aus dem Weltcup-Kalender, dass sowas vielleicht mal eine Idee wäre, dass man zum Start so Sprintrennen wie in Prag oder München halt wieder macht?
Ja, das war ja am Anfang, war das ja mit dabei, dass wir in Prag waren, dann sind wir über Oberhof, dann in den Alpenraum gefahren. Man muss jetzt mal sagen, Zu Beginn, glaube ich, war jetzt das Thema Nachhaltigkeit jetzt halt auch nicht das Wichtigste. Und wenn man jetzt halt sieht, auch diesen Reisestress der Sportler und Betreuer zu minimieren, also was allein unser Serviceteam durchmachen musste, die haben ja im Endeffekt in Prag alles abgebaut und mussten eigentlich schon 5 Stunden später in Oberstdorf sein, so gefühlt. Und weil am nächsten Tag schon wieder die nächste Etappe war oder das nächste Training anstand, also das ist schon ein enormer Aufwand gewesen. Und man versuchte natürlich jetzt da von Seiten der FIS diesen Reisestress einfach ein bisschen zu minimieren, was ich persönlich auch gut finde, weil der Sportler dann einfach auch mehr Zeit hat, auch zu regenerieren und das ganze Team drumherum. Es ist ja so schon stressig genug, 8 Etappen oder jetzt hat heuer 6 Etappen in 8 bzw. 10 Tagen zu absolvieren. Und von dem her finde ich es gut, dass es kompakt ist, dass es in einem Alpenraum stattfindet. Und so ist es, glaube ich, auch für alle Seiten das Beste.
Aber wenn man so die Bilder aus München von damals sieht, das sah schon nach was ganz Besonderem aus. Also ich glaube, dass...
Das macht das Stadion. Es ist
wahrscheinlich, dass man das nochmal hinbringt, das da zum Veranstalten. Aber ich glaube, das können sehr wenige von sich behaupten, dass sie aus dem Olympiastadion rausgelaufen sind. Und also ich finde das ziemlich
das
cool.
Da hast du schon recht. Das war natürlich damals schon ein sehr magischer Ort. Also ich meine, Olympische Spiele waren dort. Ich habe als kleiner Junge viele Fußballspiele von den Bayern dort gesehen. Und dann hast du irgendwann die Möglichkeit, dort selbst auf dem Rasen, dann natürlich auf einer Kunstschneepiste zu laufen. Aber ja, es hat was gehabt, aber ich glaube, es ging einfach darum, das Ganze ein bisschen kompakter zu gestalten und vor allem jetzt in den heutigen Zeiten, wenn man an das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen denkt, einfach alle Reisestrecken ein bisschen zu minimieren. Und von dem her, glaube ich, passt es jetzt so, wie es ist. Und wichtig ist natürlich das Ganze drumherum, dass das passt. Aber für mich ist entscheidend, ein sportliches Event kann nur gut funktionieren, wenn auch alle Sportler dabei sind. Wenn die Besten sich mit den Besten messen. Und ich glaube, da war in den letzten Jahren einfach hin und wieder bei der Tour de Ski das Problem, dass einige Nationen verzichtet haben oder haben nur die B-Garde geschickt, um sich aufs Großereignis vorzubereiten. Ich denke da besonders auch an die Schweden. Da war ich auch noch mit aktiv, die 2010 fast verzichtet haben, dann 2014 auch. Und dann waren sie aber natürlich beim Großereignis, Olympische Spiele, waren sie sehr erfolgreich und wurde ihnen damit eigentlich auch recht gegeben, dass sie sich nur auf einen Höhepunkt konzentrieren. Gott sei Dank haben das viele Nationen in den letzten Jahren widerlegen können. Das heißt, die waren erfolgreich bei Natur de Ski und waren dann auch erfolgreich beim Großereignis. Und das macht einfach eine Sportart auch erst populär, wenn sich ja wirklich die Allerbesten messen.
Ja, genau, also das ist ja.
Das ist so mein Ansatz und das ist auch das Wichtige. Wart ein Satz noch zum Abschluss, dass die Sportler oder die Nationen auch eine Verantwortung haben gegenüber der Sportart, gegenüber den Veranstaltern, dort auch teilzunehmen. Weil das macht es dann am Ende des Tages einfach aus.
Ja, weil das ist ja genau das, was im Prinzip der erste Ansatz von der Tour de Ski sein muss, dass man es schafft, dass auch alle da starten. Und das ist sowohl...
Genau.
Also und die Attraktivität nach außen hin, die kommt ja nur durch das dann im Endeffekt. Und...
Genau.
Ob man da jetzt in München startet oder egal wo, da wenn dann nicht alle am Start sind, dann ist da immer so ein Beigeschmack dabei. Und deswegen finde ich es auch, das ist der Ansatz, wo man ran muss und dass das dann auch, dass es einfach gar nicht möglich ist, dass man sagt, man lässt die aus. Also das muss schon, das darf auch für den Athleten, also das muss dann schon im Gesamtweltcup auch wehtun oder irgendwelche anderen Sanktionen sein.
Genau, und jetzt hat er die FIS ist ja jetzt eh hergegangen, hat heuer durch das Olympia eben auch noch folgen wird, haben sie auf 6 Etappen reduziert. Sie sind früher, der Start und Zielpunkt ist vom kalendarischen auch deutlich früher. Das heißt, es kann wirklich jeder teilnehmen Und man kann, und für mich persönlich muss ich auch sagen, ist die Tour de Ski ein perfekter Formaufbau. Du hast innerhalb kürzester Zeit mehrere Wettkämpfe und Vince, du weißt das selber, wenn du eine kurze Folge an Wettkämpfen hast, das ist natürlich hart in dem Moment, aber wenn du dann noch ein paar Tage Ruhe ranlässt, dann schießt halt auch die Form richtig nach vorne. Und von dem her ist das, habe ich das immer selber sehr gerne auch genutzt, die Tour de Ski, um sie dann als Vorbereitung zu nehmen, vor allem für das Großereignis, was dann im Februar folgt. Ob es jetzt Olympische Spiele waren oder Weltmeisterschaft.
Für mich ist das eher mal unverständlich, wie, also ich merke richtig einen Unterschied, ob ich jetzt ein Weltcuprennen laufe oder selber daheim mich vorbereite oder selbst in der Gruppe eine Vorbelastung oder eben mich vorbereite. Das ist für mich was ganz anderes. So ein Weltcup-Start, das kann man nicht im Training kopieren, meiner Meinung nach.
Ich sage einmal, Wettkampf ist das beste Training. Ja.
Aber Tobi, da wollte ich eh noch eigentlich mit dir drüber reden. Wie siehst du die ganze Entwicklung der Tour? Natürlich hast du gerade die Anfänge miterlebt, bist einige Touren mitgelaufen, bis du ja dann 2014 aufgehört hast. Aber du hast es ja vorhin schon angesprochen, viele Athleten, die auch dieses Jahr wegen der Vorbereitung auf die Spiele zum Beispiel die Tour gar nicht zu Ende laufen oder erst gar nicht teilnehmen, wie zum Beispiel eine Therese Johaug. Gerade in den letzten Jahren hieß es ja auch, die Tour hat irgendwie an Prestige verloren. Sie muss sich irgendwie neu erfinden. Es braucht neben der Alpe Chamis ein zweites Aha-Erlebnis. Findest du, die Tour muss sich irgendwie gewissermaßen verändern, damit sie auch wieder für die Zuschauer zu Hause und vor allem natürlich auch für die Sportler attraktiver wird?
Also ich würde es ehrlich gesagt so lassen. Ich glaube, entscheidend ist, dass deutsche Sportler erfolgreich sind bei einer Tour de Ski. Das heißt, wenn da zwei oder drei immer in den Top Ten laufen, dann ist auch das Interesse groß. In Deutschland wird der Wintersport geschaut, der erfolgreich ist. Es ist so. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn deutsche Athleten und Athletinnen vorne mit dabei sind, dann wird auch sofort das Interesse an der Tour de Ski deutlich zunehmen. Wir waren in den ersten Jahren sehr erfolgreich. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun hat, dass die Tour de Ski dann einen enormen Stellenwert bekommen hat. Sukzessive wurden dann die Ergebnisse von Jahr zu Jahr immer ein bisschen schlechter. Man hatte am Ende dann noch Top 15 Platzierungen. Und ja, das ist dann einfach schwierig. Aber ich glaube einfach, dass der sportliche Erfolg eine große Rolle spielt. Dann ist jedes Format ist dann gut. Also grundsätzlich finde ich, sollte man sie so lassen. Wir haben jetzt ein tolles Programm, das werden auch wieder super Wettkämpfe werden. Wir haben zwei Sprints drinnen. Es ist ein Einzelstart, es ist ein Massenstart oder zwei Massenstart sogar, plus die Schlussetappe. Jeder Zuschauer weiß, was auf die Sportler zukommen wird während der Tour. Sie können Tag für Tag mitfiebern, aber sie fiebern mehr mit, wenn natürlich deutsche Sportler und Sportlerinnen vorne dabei sind. Also ist jetzt meine persönliche Meinung dazu. Und ich hoffe natürlich und ich wünsche es Ihnen, dass heuer der eine oder die andere vorne mit dabei ist bis zum Schluss. Und dann hilft es natürlich auch der Tour de Ski.
Du bist ja 2012 noch das Maximum der Tour mitgelaufen mit, ich glaube, das waren 9 Etappen in 11 Tagen. Wie schafft man sich das am besten zu regenerieren zwischen diesen einzelnen Etappen?
Ja, viel schlafen, viel essen. Also das ist eigentlich auch das Schöne, wenn man Langläufer ist, da kann man reinschaufeln, so viel man will, weil man kämpft dann eigentlich immer darum, dass man sein Gewicht noch irgendwie am Limit halten kann. Also dass man nicht zu wenig Gewicht dann hat. Also man merkt schon, man geht in die Tour de Ski vielleicht ich bin immer mit 73 Kilo reingegangen und rausgekommen bin ich mit 71 oder 70. Also da ist schon ein enormer Verschleiß erkennbar. Und aber ich glaube, dass es wichtig ist, viel dazwischen auch zu laufen, regenerativ zu laufen und sonst ist es eigentlich nichts weiter. Also das ist dann wirklich, du bist dann wie so ein Roboter von Tag zu Tag, arbeitest deine Bereiche ab und am Ende hoffst natürlich, dass du wieder fit und vor allem frisch an der Startlinie stehst, was natürlich zum Schluss immer schwieriger wird. Also ich weiß damals auch noch 2012, da bin ich in die Schlussetappe als Neunter, glaube ich, gegangen. Dann bin ich Tuchfüllung auf Platz 6 gewesen, Einstieg Alpe Cemis, aber dann hat es mir irgendwo zum Schluss dann auch einen Stecker gezogen und bin dann am Ende, glaube ich, Elfter geworden. Hab noch ein paar Plätze verloren. Das ist natürlich dann schade. Aber trotzdem ist man irgendwo dann auch stolz, wenn man es geschafft hat und man fühlt sich, egal was dann für ein Platz rauskommt, am Ende dann doch irgendwo als Sieger, dass man es gefinisht hat.
Aber ist es schwer, in diesen Roboter-Modus zu kommen von vornherein? Also wenn man aus diesem etwas entzerrteren, in Anführungszeichen, Weltcup-Modus, Wochenende hier, Wochenende da kommt?
Ich glaube, es ist eher schwieriger, wenn Weihnachten rum ist.
Ja, gut.
Ja, weil da hast du ja doch wirklich eine entspannte, ganz ruhige Zeit. Okay, du trainierst noch ein bisschen, aber du musst am zweiten Weihnachtsfeiertag dann im Endeffekt zur Tour die Ski anreisen. Dann ist Trainingstag und zwei Tage nach den Feiertagen geht's dann los und dann musst du voll im Rennmodus dastehen. Heuer wichtiger denn je, weil es in Anführungsstrichen ja nur 6 Etappen sind. Das heißt, die verzeiht halt noch weniger Fehler oder schlechte Wettkämpfe. Das heißt, du musst eigentlich sofort parat stehen, wenn du am Ende vorne mitlaufen möchtest.
Schauen wir vielleicht mal noch kurz aufs Personal in Anführungszeichen. Und es ist wahnsinnig schwierig, glaube ich. Also ich will dich natürlich fragen, wen hast du auf dem Zettel, auf wen kann man sich da freuen dieses Jahr? Aber wie genau kann man das überhaupt sagen, wenn gerade jetzt in der Olympiasaison so überhaupt nicht klar ist, bei ganz vielen Nationen auch, okay, wie lang sind die dabei, wer zieht das durch und wie sieht es dann am Ende aus?
Ja, und das, glaube ich, macht es aber wiederum spannend. Es sind viele der großen Top-Favoriten, wie vielleicht jetzt ein Bolschunow, noch nicht in der Top-Form. Andere wiederum sind in Topform oder müssen in Topform sein, um sich noch für Olympia zu qualifizieren. Das heißt, es wird schon sehr, sehr spannend werden. Johannes Kläber, finde ich, ist richtig gut drauf. Ist die Frage, wird er sie durchlaufen? Also ich glaube, wenn er die Möglichkeit sieht, die Tour de Ski zu gewinnen, wird er auf jeden Fall bis zum Schluss dabei sein. Und weil er kann natürlich auch viel Zeit über die Sprints gut machen. Andere wiederum, die eher Ausdauerspezialisten sind, die für die sind natürlich diese Sprints nicht so gut. Sind ja dann doch 2 von 6 Etappen sind Sprintrennen. Das heißt, hier wird schon mal viel Zeit verloren. Also ich glaube, wir können uns auf ein sehr spannendes und eine sehr offene Tour de Ski heuer freuen. Und bei den Damen, ja, wenn eine Therese Johaug nicht am Start ist, dann kommen natürlich plötzlich viele andere in Frage. Also ich denke vor allem, Frida Karlsson wird eine große Rolle spielen. Die hat natürlich die Tour noch nie beendet. Das heißt, die kennt den Schlussanstieg nicht. Ihre Teamkollegin Ebba Andersson war dort letztes Jahr sehr stark. Also ich glaube, die können auch eine gute Rolle spielen. Und ich hoffe natürlich auf die ein oder andere kleine Außenseiterchance aus dem deutschen Lager. Oder, Vince? Hoffen wir.
Ja, also ich hoffe es auch. Ich glaube, bei den Herren wird es extrem schwer. Der Kampf wird wahrscheinlich, wie du sagst, da gibt es einige, so bei den Norwegern und so, die müssen sich nur qualifizieren für Olympia. Und da wird wahrscheinlich 110% gegeben. Und also da glaube ich, da wird es vielleicht auch ein paar geben, die dann explodieren. Vielleicht sind das ja Chancen. Und bei den Damen, ja, also die Kata hat es ja schon gezeigt dieses Jahr, dass sie gut drauf ist und das Format liegt ihr ja eigentlich auch, also hoffentlich.
Ja, sie war ja schon 2x8 in der Gesamtwertung, weil die Firma liegt ja sowieso. Schauen wir einfach mal, also ich glaube, wichtig ist einfach, dass du diese Sprintrennen gut rumkriegst. Vielleicht die eine oder andere Bonifikation, die du ergatterst, damit der Rückstand nicht zu groß wird. Und sonst zählt bei Natur de Ski Konstanz. Wenig Fehler machen, wenig Ausfälle haben, sondern immer im oberen Bereich des Tableaus mitschwimmen. Dann kannst du am Ende eine Rolle spielen.
So wie bei dir damals, konstant?
Ich hatte keinen Etappensieg. Also ich war zweimal Dritter, ich war Fünfter, ich war Zwölfter und dann eben der eine Sprint war irgendwie Platz 46, aber es hat ausgereicht. Es war halt konstant, immer vorne mit dabei. Ich kann mich noch gut erinnern, da war ja dann die vierte Etappe, war ein Sprint in Asiago in Italien. Da haben wir noch ein bisschen einen Umweg gemacht, das waren ein paar längere Reisestrecken. Und dann habe ich mein Viertelfinale überstanden, war unter den letzten 12 und da gab es die größten Zeitbonifikationen. Und dann kam Jochen Behle, unser damaliger Bundestrainer, zum Herrn und hat gesagt, Tobi, das reicht. du läufst jetzt nur noch hinterher. Und dann habe ich gedacht, wie, ich soll nur noch hinterherlaufen? Und dann hat er gesagt, ja, du musst jetzt nicht ins Finale kommen und du musst jetzt auch keine Energie mehr verbrauchen. Wir haben noch ein hartes Wochenende vor uns. Und dann bin ich halt dann dieses Halbfinale hinterhergelaufen, bin Sechster geworden. Am Ende war ich dann Zwölfter in dem Sprint. Hab halt irgendwie ja nur 20, 25 Sekunden verloren auf dem späteren Sieger in der Etappe und war im Gesamtklassement weiterhin nach vorne. Aber ich habe in Anführungsstrichen nur zwei harte Sprintrennen gehabt. Das war der Prolog und war das Viertelfinale. Und die anderen beiden Läufe, ich musste ein kleines Finale auch noch laufen, das war dann mehr oder weniger auslaufen. Also so haben wir uns Gedanken gemacht über die Tour, weil wir wussten, zwei Tage später 30 Kilometer Massenstart klassisch in Val di Fiemme. Dort gibt's viele Zeitbonifikationen. Es ist eine verdammt schwere Runde gewesen. Und dort haben wir dann eigentlich den Grundstein für den späteren Toursieg dann gelegt. Ja, also der Jochen war in der Hinsicht manchmal ganz schön clever.
Ums Eck gedacht.
Aber ich hab ihm vertraut. Also ich war mir selber auch so sicher und ich war so überzeugt. Ich habe gewusst, ich bin in einer super Form, das Material passt. Wir haben ein starkes Team, wo man dann also einen Massenstart dann über 30 Kilometer gut rumkriegen kann. Von dem her war das dann ideal, so wie es gelaufen ist.
Ich würde gerne einmal noch kurz einhaken, ich habe es anfangs schon erwähnt, also es interessieren sich auch mehr und mehr Leute die auf diesem Weg hier über Scherbens für Langlauf, die vielleicht nicht so tief drin sind und du hast jetzt mehrfach schon von den Zeitbonifikationen gesprochen. Kannst du vielleicht in aller Kürze die absoluten Basics, diese Reglements und wie das mit der Zeit funktioniert, einmal darlegen?
Okay, also im Sprintrennen, Prolog, zählt die Zeit, die jeder Athlet läuft, ins Gesamtklassement rein. Und die Top 30 kommen in die Finals. Und dort gibt's Zeitgutschriften von Platz 1 bis 30. Die werden dann wieder von der Prologzeit abgezogen, für die nur die ersten 30 waren. In den Massenstart- oder Einzelstartrennen zählt ganz normal die Zeit rein. Und von dem her hast du dann eigentlich jeden Tag ein Klassement.
Hast du da eigentlich schon irgendwie einen speziellen Wert auf diese Bonussekunden gesetzt? Also war es schon immer so, boah, da muss ich jetzt irgendwie zugreifen?
Ja, natürlich. Also ich kann mich noch gut erinnern, das war auch eine Tour de Ski, ich glaube, es war sogar 2012, wo in Oberstdorf ein Skiathlon war, 30 Kilometer. Und da bin ich nur auf Zeitbonifikationen gegangen. Also nicht aufs Endergebnis, da bin ich dann Zwölfter geworden, weil ich dann hinten raus so platt war. Aber ich habe versucht, bei jeder Sprintwertung Sekunden mitzunehmen. Mittlerweile gibt es ja Punkte, weil da gibt es ja dieses Punktetrikot auch, oder das Sprinttrikot, nennen sie das ja. Und das war dann immer so mein Ziel, möglichst Zeitgutschriften zu machen und gar nicht aufs Endergebnis zu schauen, was ich in der Etappe erreichen kann. Hat damals gut funktioniert, weil da habe ich mich dann nochmal weit nach vorne geschoben. Da habe ich, glaube ich, fast eine Minute nur Zeitbonifikationen in so einem Massenstartrennen mitgenommen. Und das hilft dir dann natürlich ungemein, dass du dich in eine bessere Position bringst.
Herr Finzi, das wäre doch mal was für dich. So, wenn es im Doku-Weltcup zwischendurch so Sprintsegmente geben würde.
Ich weiß nicht, ob das bei uns so sinnvoll wäre, aber da hätte ich dieses Jahr auf jeden Fall, glaube ich, schon ein paar Bonussekunden geholt.
Weißt du, wo man da ansetzen könnte? Zum Beispiel, ich meine, ihr habt ja ein ähnliches Format. Das ist in Seefeld, bei dem Seefeld Triple. Ja. Das baut ja auch von Tag zu Tag aufeinander auf und du darfst ja, ich habe ja oft schon zugeschaut, live vor Ort, darfst du ja überhaupt keinen Fehler leisten. Weder einen schlechten Sprung noch einmal einen schlechten Lauf. Wenn du da einmal, kannst du einmal anbringen, ob man dann einmal andersrum startet, dass man mal einen Massenstart erst macht, bevor man springt. Und dort könntest du natürlich zum Beispiel also Sprintwertungen mit einfließen lassen.
Ja, das wäre natürlich ein Ansatz, aber die haben das Reglement jetzt auch schon dieses Jahr wieder oder jetzt zum ersten Mal neu angepasst. Und ja, ich weiß nicht, wie oft sie das dann ändern, aber generell wär's dann für einen Massenstart wär's auf jeden Fall eine Option, dass man sagen wird, man macht zwischendrin Wertungen noch mit Bonussekunden. Weil man hat es dieses Jahr wieder gesehen, dass ein Massenstart dann bei uns doch sehr sprunglastig ist.
Wie würdest denn du es sehen, wenn da mal so eine Art Tour de Ski für die nordische Kombination kommen würde? Weil es gäbe ja doch ein paar Orte, die näher zusammenliegen, die Schanzen und ja, Langlaufstrecken haben.
Ich fände das sehr gut und generell fände ich es gut, wenn bei uns neue Formate oder neue Orte oder mal was Neues, auch wenn nur ein anderer Name drüber steht und in anderer Reihenfolge. Das wäre, ja, wäre ich auf jeden Fall offen dafür und mal schauen.
Man könnte dann die Schanze hochlaufen. So eine Flugschanze, weißt?
Ja, als so Schlussanstieg.
Einen kurzen Sprint.
Ja, das wäre ja, genau. Auf jeden Fall ganz schön hart, glaube ich.
Dann doch lieber Alpe-Chemis.
Aber so, dass man davor vielleicht so 5 Kilometer im Stadion läuft und dann musst du noch so als letztes Zuckerl.
Ja, ich glaube, das wäre eine Idee.
Ja, und dann so wie beim Skiathlon. Am Schanzentisch, Anzug, Skiwechsel, ab in Aufzug und wieder
ja,
runter.
Ja, genau, das wär dann schon eher sehr unrealistisch. Aber die Alpe-Chamis sind ja kombiniert auch schon hochgelaufen, einmal beim Weltcup. Da gab es einen amerikanischen Doppelsieg.
Mhm. Ja, und du kannst ja, ihr seid ja dann am 6. bis 8. in Val di Fiemme beim Weltcup, Januar.
Ja.
Und am 4. ist ja die Schlussetappe. Seid ihr da schon vor Ort?
Wir kommen am 5.
Ah, okay. Na, ich gesagt, du kommst am 4. Da kannst du nämlich, das wurde ja damals eingeführt, diese Rampa di Campioni, so eine Art Jedermann-Rennen, wo jeder das mal ausprobieren kann. Und das findet immer 4 Stunden vor der Schlussetappe statt, wo dann Hobbyläufer, Volksläufer oder eben auch ehemalige Läufer, ich bin auch schon mal mitgelaufen, mit hochlaufen können. Da gibt es nochmal eigene Wertungen. Da sind vielleicht einige dabei, du sagst da, so Techniker von einigen Teams, die sind ganz schön fit.
Ja, das ist.
Ich konnte damals noch Dritter werden. Das war, glaube ich, 3 Jahre nach meinem Karriereende hinter 2 Technikern. Der eine war aus Finnland und der andere aus Norwegen. Aber du, dann merkst du mal, wie schnell du abbaust. Ich glaube, ich war 3 oder 4 Minuten langsamer. Wie zur aktiven Zeit.
Ja, und Tobi, du hast die Alpe-Chamis so sehr vermisst, dass du dir dachtest, du musst nach deinem Karriereende nochmal hoch.
Ja, aber jetzt muss ich nicht mehr. Also irgendwann ist es einmal gut. Ich bin jetzt 10-mal hochgelaufen, mindestens. Von dem her, naja, 10-mal nicht ganz. Ich habe die eine oder andere Tour dann doch auch nicht beendet, weil ich krank geworden bin. Von dem her muss ich mir mal überlegen. Zum 50. vielleicht.
Kannst du uns noch vielleicht abschließend, und damit wir jetzt richtig und alle, auch die hier zuhören, in Stimmung kommen, 3 Gründe, warum absolut jeder Mensch, der irgendwie Zugang zum Fernseher hat, sich jetzt dieses Jahr die Tour de Ski anschauen sollte.
Oh, das sind immer diese spontanen Fragen. Es ist spektakulär, es ist spannend, Emotionen sind dabei und ich wünsche mir, dass wir am Ende aus dem DSV-Team einen Mann und eine Dame unter den Top 6 haben. Und dann lohnt es sich zuzuschauen.
Dann sagen wir vielen, vielen Dank für deine Zeit und frohes Tour de Ski beobachten.
Ich sag danke, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Und wir hören uns dann wieder, Coco, übermorgen schon. Doch, am 30. geht's weiter nach dem ersten Stopp mit der nächsten Spezialfolge zur Tour de Ski. Wir sagen vielen Dank fürs Lauschen. Oh, bis dann.
Ciao.